durfte heute Morgen auch mit dem Jim, unserem lieben Missionar, der jetzt in Amerika ist, reden. Ich soll schöne Grüße von ihm bestellen. Ihm geht's gut. Und der Bibeltext zur heutigen Predigt, der findet sich in Matthäus 6 und den möchte ich zum Anfang vorlesen. Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Matthäus 6, 25 bis 34. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in aller seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Und letzte Woche haben wir schon einige Gedanken zum Erntedankfest gehört. Und wenn wir uns hier die Dekoration anschauen, dann wissen wir, ja, Gott sei Dank. Wir haben allen Grund, Gott dankbar zu sein. Und deswegen wollte ich auch heute mit dieser Predigt nochmal Gedanken vertiefen, die mit diesem Fest zu tun haben. Und ich gebe zu, besonders für die jungen Leute, die wenig sich erinnern können, als man noch abhängig war von der Ernte, da erscheint dieses Fest, Erntedankfest, irgendwie ein Fest aus einer anderen Zeit. Und man könnte denken, ja, heutzutage können das eigentlich nur noch die Landwirte feiern, die direkt abhängig sind von der Ernte. Und wer von den Jüngeren unter uns, der macht sich schon Gedanken über die Ernte und die Dinge. Ich selber, ich gebe zu, ich mache mir darüber nicht viele Gedanken. Ich sehe die schönen Maisfelder und die Weinberge, ich spaziere darin herum, aber groß Gedanken, ob es jetzt gute Ernte oder schlechte Ernte ist, mache ich mir dabei nicht. Und das ist dann die Frage, aber wozu dann nochmal eine Predigt zu diesem Thema? Das ist doch die Frage, und ich meine, eine Antwort geben zu können. Ich glaube, ja, das Erntedankfest ist ein wichtiges Fest, dass wir uns erinnern an Gottes Fürsorge für uns in der Ernte. Aber es ist noch viel mehr als das, sondern es ist ein Erinnern und eine Möglichkeit, dass wir Gott Danke sagen für all sein Versorgen in unserem Leben. Dass er noch viel weiter geht, als dass wir die Erträge der Ernte feiern und Gott dankbar sein können. Und dann ist es egal, ob wir mit der Landwirtschaft zu tun haben, ob wir Gedanken daran verschwenden oder nicht. Dann ist es auf einmal persönlich, denn du bist gefragt, und auch heute Morgen, dankbar zu sein für Gottes Versorgen in deinem Leben, für all seine Güte. Und ich lade dich einen Moment ein, jetzt mal kurz Gott sei Dank zu sagen in deinem Herzen über die Dinge in diesem Jahr, die Gott dir geschenkt hat, wo er dir in seiner Güte begegnet ist, wo er dir Segen geschenkt hat. Wo ist Gott dir begegnet? Einen Moment, lasst uns kurz darüber nachdenken. Ich hoffe, dir kommen Dinge in den Sinn. Vielleicht war es für dich große Dinge, entscheidende Dinge, wie für Rahel und mich, dass Gott uns hier runtergeführt hat, in den Breisgau, Und dass er uns eine Zukunft und eine Perspektive bereitet hat. Gottes wunderbares Versorgen. Oder vielleicht waren das auch für dich kleine Dinge, von denen keiner wusste, aber die für dich so wichtig waren. Und du kannst sagen, ja, Gott hat mich versorgt, er stand mir bei und er hat mir geholfen. Und an dieser Stelle, glaube ich, hätte jeder von uns allen Grund, dankbar zu sein. Und wir als Gemeinde sollten ihm unser Lob und unser Dank darbringen, in Gebeten und in Liedern. Das haben wir getan und wollen wir immer wieder tun. Aber ich will unseren Blick heute, und der Predigttext deutet es an, einmal unseren Blick wegwenden von dem Dank und all dem Grund, den wir haben, hin zu einem Problem, was dabei entsteht. Nämlich das Problem, dass wir trotz all der Güte Gottes und trotz all seinem Versorgen in unserem Leben einen großen Fehler begehen. Trotz Gottes Versorgen machen wir uns Sorgen. Trotz Gottes Versorgen machen wir uns Sorgen. Und wir, moderne Menschen im Jahr 2009, sind nicht die Einzigen, die dieses Problem haben, sondern auch schon Jesus kannte das Problem der Menschen seiner Zeit. Und auch genau damals in seiner Zeit hat er diese Worte geredet, über die ich heute mit euch sprechen will. In der sogenannten Bergpredigt, die Jesus gehalten hat, hat er teilweise ganz radikale neue Aussagen und Forderungen an den Menschen gesagt. Und eigentlich ist in all dem, was Jesus immer wieder deutlich macht, eines klar: Jesus will keine äußere Frömmigkeit. Jesus will keine Religion, die besteht aus irgendwelchen Werken, die wir tun. Nein, Jesus wollte damals diese jüdische Religion mit all der Frömmigkeit, Jesus wollte sie radikal bloßstellen und als den falschen Weg offenbaren. Und sein neuer Weg, der Weg von Jesus in seiner Bergpredigt, in all dem, was Jesus gesagt hat, war ein Weg einer inneren Frömmigkeit. Eine Frömmigkeit, die nicht darauf bedacht ist, was muss ich tun und tun und tun, und fromm erscheinende Werke sind das, was unser Leben prägen, sondern Jesus will und wollte damals und will es heute ein verändertes Herz von den Menschen, die ihm nachfolgen. Er will keine Werke, er will keine Lippenbekenntnisse, sondern er hat einen ganz neuen Weg, nämlich ein verändertes Herz. Und deswegen kann Jesus radikale Forderungen stellen, aber sie gehen nur an Menschen mit einem neuen und veränderten Herzen. Und er hat dann einige Dinge zu sagen. Und eines der Dinge steht in Matthäus 6, Vers 19. Da hat er ein Wort an Menschen, die in der Gefahr stehen, materielle Güter viel zu wichtig zu nehmen. Und er sagt da den Menschen: Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, denn die vergehen und bleiben nicht. Und dann sagt er etwas anderes: Sammelt euch aber Schätze im Himmel, denn die bleiben und vergehen nicht. Und dann kommt Jesus mit dem Satz, der uns einen Hinweis gibt, was er denn als das Problem ansieht und als Gefahr. Und dort sagt er dann in Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und damit spricht Jesus eigentlich das Grundproblem von allem an, nämlich den Götzendienst. Woran hängt unser Herz? Das ist die Frage, die Jesus immer und immer und immer und immer wieder in deinem Leben und in meinem Leben stellen will. Woran hängt unser Herz? Hängt es allein an Gott oder hängt es an etwas anderem? Und jetzt könnte man meinen, wenn man hier diesen Abschnitt so liest, ja, das Problem mit unserem Herzen haben wir dann, wenn Reichtum uns zu wichtig wird. Aber interessanterweise ist das nicht alles, was Jesus hier zu sagen hat, sondern er sagt auch etwas zu unserem Text. Und auch in unserem Text heute, wo es um Sorgen geht, sieht er ein Problem des Herzens. Er sieht Götzendienst, wenn er die Aussage macht. Und ich habe sie auch nochmal hier aufgeführt. Er sagt dort in Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Seid nicht besorgt. Das ist Jesu Aussage in aller Klarheit. Und so will ich auch meinen ersten Punkt nennen. Sorge dich nicht. Jesus ist so klar in seiner Aussage. Und wir werden uns gleich anschauen, was Jesus sagt. Wir haben es schon gelesen und werden es anschauen. Aber festhalten wollen wir mal. Nicht nur die Verehrung und die Wertschätzung von Reichtum ist ein Problem, was wir Menschen haben, sondern es ist auch ein Problem, wenn die Sicherheit von Reichtum nicht da ist. Ich weiß nicht, wie reich oder wie arm du bist. Aber ich glaube, wir alle stehen in der Gefahr, dass wir gewisse Sicherheiten wichtig nehmen und dass wir uns zu sehr abhängig machen von den täglichen Belangen unseres Lebens. Und Sorge und Angst schleichen sich in unser Leben ein. Und wir haben ein Bedürfnis, dass wir unser Leben in der Hand haben, dass wir die Dinge kontrollieren wollen, dass wir entscheiden und wissen wollen, wie es mit unserem Leben aussieht. Und Jesus will eines nicht. Er will nicht, dass du die Sicherheit deiner materiellen Versorgung als das Wichtigste in deinem Herzen ansiehst. Jesus will nicht, dass du meinst, alles kontrollieren zu müssen. Und Jesus will auch nicht, dass du dein Herz füllst mit Fragen, die nur darauf zielen, nämlich die Bedürfnisse deines Herzens nach Sicherheit und Kontrolle zu stillen. Und Jesus will nicht, dass du Angst hast. Und was sagt er nicht alles? Ihr seid nicht besorgt, was ihr essen und trinken und anziehen werdet. Ich meine, damals zur Zeit von Jesus war das ein aktuelles Thema für die Menschen. Damals gab es keinen Supermarkt, Rewe, morgens von 8 bis abends um 10 Uhr geöffnet, Montag bis Samstag. Damals hatten die Menschen wirklich diese existenziellen Bedürfnisse. War das Jahr rum und die Ernte aufgebraucht und die neue Ernte stand erst an, dann hatten Menschen Grund, sich Gedanken zu machen und die Ressourcen wurden knapper. Und jetzt sind wir in unserer Zeit im Jahr 2009 und ich weiß nicht, klingt das für uns nicht ein wenig fremd? Ich meine, für manche Alte, die kennen vielleicht noch Zeiten, wo man darum sich kümmern musste, was wird man morgen essen? Aber wie ist das mit uns? Ich glaube und ich gebe zu, auch in Deutschland gibt es mehr und mehr dieses Problem, dass Eltern nicht wissen, was sie ihren Kindern als Pausenbrot mit in die Schule geben sollen. Weil die Armut auch mehr und mehr in Deutschland durchschlägt und klar, es gibt oft Gründe dafür, warum Eltern nicht nachkommen, für ihre Kinder zu sorgen, aber dieses Problem gibt es. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte in meinem Leben noch nie die Gefahr, dass ich nicht wusste, was ich morgen essen soll. Und ich weiß nicht, ob du diese Gefahr schon mal hattest, als jüngerer Mensch. Die Frage ist, was bedeutet dieser Text dann? Hat er uns dann was zu sagen? Ich glaube, für viele Christen, auch in diesen Tagen, ist das genau ein Text, der tief in ihre Lebenssituation hineinspricht. Es gibt heute Christen, Kinder Gottes, die morgen nicht wissen, was sie ihren Kindern auf den Tisch stellen. Aber dieses Problem haben wir nicht. Wir sollten daran denken und dankbar sein. Aber ich glaube, es entspricht auch dem, was wir erleben. Klar, wir haben keinen Grund, uns Sorgen zu machen über all diese Dinge, Essen und Trinken und die Kleidung. Aber was sind diese Dinge? Diese Dinge, Essen, Trinken und Kleidung, sind für mich die drei grundlegenden Dinge, die ein Mensch braucht, um menschenwürdig sein Leben zu leben. Sie sind sogar grundlegend, um überhaupt zu überleben, wenn wir an Essen und an Trinken denken. Und dann verstehen wir, dass es auch etwas mit uns zu tun hat. Wenn schon diese drei grundlegenden Dinge, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, wenn schon diese drei grundlegenden Dinge für uns kein Grund sein sollten, dass wir uns Sorgen machen, wie viel weniger sollten wir uns dann Sorgen machen über weniger grundlegende Dinge? Wenn Gott zusagt, dass er sich kümmert um diese wesentlichen Dinge, was wir essen und was wir trinken werden, dann gibt es absolut keinen Grund, dass wir uns überhaupt Sorgen machen. Und Jesus sagt in Vers 27, wie sinnlos eigentlich das Sorgen überhaupt ist. Und er sagt dort, wer von euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Elle, das war damals eine Maßeinheit. Und wenn wir uns das heute übertragen, dann ist für dich die Frage, wer von euch kann sein Leben um eine Viertelstunde verlängern durch die Sorgen, die er sich macht? Das kannst du nicht. Es ist absolut sinnlos. Du hast gar nichts davon. Das sagt Jesus hier in aller Klarheit. Es bringt überhaupt nichts. Und dann gebraucht Jesus zwei Beispiele aus der Natur, die wir auch ganz einfach nachvollziehen können. Nämlich einmal sagt er, schaut euch die Vögel an. Leute, seht ihr denn nicht, wie die Vögel versorgt werden? Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln nicht in die Scheunen. Und was ist das Ergebnis? Sie sind doch versorgt. Aus diesem Beispiel der Vögel wird eigentlich deutlich, Jesus verlangt nicht, dass wir uns hinsetzen und nichts tun, sondern Vögel fliegen und kümmern sich darum, dass sie was zu essen haben. Aber wer versorgt sie? Und das ist Gott. Oder sagt Jesus, schaut euch die Lilien an. Ich habe leider heute keine Lilie dabei, um euch zu zeigen, wie schön die Lilie ist. Aber wir haben auch nicht irgendwelche Lilien auf Feldern wachsen, aber wir haben auch in diesen Tagen wunderschöne Sonnenblumen. Hier ist, ich sag nichts, das sind keine echten Sonnenblumen. Aber wir haben diese wunderschönen Sonnenblumen auf unseren Feldern wachsen. Und Jesus sagt, schaut euch doch diese Sonnenblumen an, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht und sie kümmern sich um gar nichts und doch wachsen sie. Und dann sagt Jesus, Salomo, der König, der prunkvoll und prachtvoll gekleidet war, selbst er war nicht so herrlich gekleidet wie diese Blumen. Und was will Jesus damit sagen? Jesus will gewiss nicht sagen, dass wir jetzt prachtvolle Kleider anzuziehen kriegen. Ich glaube, Jesus will sagen, Leute, ihr werdet von Gott versorgt werden in der Weise, dass ihr anzuziehen habt, die Kleidung, die ihr braucht, um ihm nachzufolgen und dass ihr euer Leben leben könnt. Ja, und wenn wir uns das dann so klar machen, es gibt keinen Grund, sich zu sorgen. Schaut auf die Vögel, schaut auf die Blumen. Ja, wie gehen wir dann weiter? Was ist, wenn wir trotzdem Sorgen haben und Angst haben? Wo liegt denn das Problem? Und in Vers 30 finden wir einen interessanten Hinweis auf die Frage. Und wir hatten vorher schon festgestellt, das Problem vom Sorgenmachen ist, dass wir ein Problem in unserem Herzen haben. Etwas anderes ist uns wichtiger, nämlich Sicherheit und Kontrolle über die Belange unseres täglichen Lebens. Die sind der Götze, dem wir dienen. Und warum haben wir dieses Problem? Warum haben wir dieses andere in unserem Herzen, was uns wichtiger ist als Gott? Und Vers 30 sagt, gibt Jesus die Antwort, ich habe es fett gedruckt. Es ist ein fehlender Glaube oder ein zu kleiner Glaube, der uns zweifeln lässt und der uns Sorgen bereitet. Jesus sagt es hier, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. So erweite ich meinen ersten Punkt und sage, sorge dich nicht, ist richtig. Aber was sollst du stattdessen tun? Sorge dich nicht, sondern glaube. Und ich weiß nicht, was du bisher über Glauben gedacht hast. Ob das für dich ein Ding war, wo du dein Denken ausschalten musstest. Ich glaube, dass heutzutage viele das über den Glauben denken, dass sie sich sagen, wenn ich glaube, dann höre ich auf zu denken. Aber das, was Jesus hier tut, ist genau das Gegenteil. Und ich möchte hier ein Zitat bringen von einem Prediger aus dem letzten Jahrhundert, Dr. Martin Lloyd-Jones. Der hat etwas ganz Interessantes gesagt. Was hat denn hier überhaupt der Glaube zu suchen, von dem Jesus hier redet, ihr Kleingläubigen? Ich will dieses Zitat mal lesen. Glaube, so wie unser Herr ihn in diesem Abschnitt gelehrt hat, ist in erster Linie Denken. Und das ganze Problem des Menschen mit kleinem Glauben ist, dass er nicht denkt. Er lässt zu, dass die Umstände ihm das Leben schwer machen. Wir müssen Zeit damit verbringen, die Lektion unseres Herrn in Bezug auf Beobachtung und was daraus folgert, zu beobachten. Die Bibel ist voll mit Logik und wir dürfen Glaube niemals als etwas rein Mystisches ansehen. Wir setzen uns doch nicht einfach in einen Sessel und erwarten, dass fantastische Dinge sich an uns ereignen. Das ist nicht christlicher Glaube. Christlicher Glaube ist im Wesentlichen Denken. Betrachte die Vögel, denke über sie nach und zieh deine Schlüsse daraus. Betrachte das Gras, schau dir die Lilien auf dem Feld an, denk darüber nach. Glaube kann folgenderweise definiert werden. Es ist ein Mann, der auf dem Denken beharrt, wenn alles um ihn herum dazu bestimmt ist, ihn in einem geistigen, intellektuellen Sinne fertig zu machen. Das Problem mit der Person, die einen kleinen Glauben hat, ist, dass sie, anstatt die eigenen Gedanken zu kontrollieren, wird die Person von etwas anderem kontrolliert und dreht sich somit im Kreis. Und das ist das Wesentliche vom Sorgen. Das sind nicht Gedanken, sondern das ist die Abwesenheit von Gedanken, das Ausbleiben vom Denken. Zitat Ende. Ich glaube, das ist ein ziemlich langes Zitat, aber es trifft es so auf den Punkt, was Jesus sagt, auch uns. Und du mit deinen Sorgen, denk doch einmal drüber nach, wer Gott ist und was er tun kann und was er schon getan hat in deinem Leben. Und dann schließt Jesus die Aussagen über das Sorgen in Vers 34 und sagt, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Wie hört sich denn das bitte an? Ich glaube, manch einer könnte es falsch verstehen, aber ich will das auch hier entschieden sagen. Jesus sagt nicht, kümmert euch nicht um morgen. Wenn wir das nämlich zu Herzen genommen hätten, wir hatten gestern einen Feiertag und einige von uns Männern, wir haben gestern gegrillt und Männer sollten sich ihr eigenes Fleisch mitbringen. Und hätten einige von uns Männern sich am Freitag gesagt, Jesus hat gesagt, kümmere dich nicht um morgen, morgige Tag wird für sich selber sorgen, dann hätten einige Männer gestern ohne Fleisch dagestanden, weil Feiertag konnte man nichts kaufen. Das heißt, Jesus sagt nicht, kümmert euch nicht um morgen, sondern Jesus sagt, macht euch nicht die Sicherheit von morgen zu dem Wichtigsten, woran ihr hängt, sondern Jesus sagt, glaube daran, dass Gott dir für morgen die Dinge bereitstellt, die du brauchen wirst, die täglichen Bedürfnisse. Und Gott gibt uns, und das denke ich, ist hier auch ein ganz wichtiger Punkt, die Gnade für jeden Tag, die wir brauchen, um den Tag zu bestehen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast in deinem Leben so schwer zu tragen. Und am Ende eines jeden Tages verzweifelst du fast, weil du nicht mehr zurechtkommst mit der Last, die du zu tragen hast. Und dann sagt Jesus, seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Frag dich nicht an dem einen Tag, wie wirst du den anderen Tag durchleben und schaffen und bewältigen. Jesus sagt, morgen kriegst du neue Gnade. Morgen versorge ich dich mit allem neu. Und das ist es eigentlich, das, was Jesus hier sagen will und was die Botschaft ist. Sorge dich nicht, sondern glaube. Und ich weiß nicht, wie sehr das Thema ist für dich an diesem Erntedankfest. Wie viel materielle Güter du hast und wie viel weniger du Anlass hast, überhaupt Sorgen zu bereiten. Aber gibt es in deinem Bereich, in deinem Leben vielleicht Bereiche, die fernab sind von materiellen Dingen, wo du Sorgen hast, wo du Ängste hast in Bezug auf die Zukunft? Dann will ich uns und dir Mut machen, lass dich nicht von diesen Sorgen einnehmen, sondern schau auf Gott, auf die Erfahrung, die du schon gemacht hast, wie er dich versorgt hat, wie er alles war für dich. Und ich glaube, jeder von uns hat diese Dinge schon erlebt, wo er gesagt hat, ja, wenn ich drüber nachdenke, Gott hat sich mir schon gezeigt als der, der für mich ist und der für mich sorgt. Und dann wünsche ich uns, dass wir das an diesem Erntedankfest ganz neu in den Blick nehmen, Gott zu vertrauen als Familie. Er wird uns alles geben, was wir brauchen als Einzelner. Und wenn wir mal keine Antworten finden auf die Fragen unseres täglichen Lebens, dann dürfen wir trotzdem wissen, Gott gibt Antworten zur richtigen Zeit. Und das wünsche ich uns. Aber die Frage ist bei all dem, was ich jetzt hier so erzählt habe, woher nehmen wir uns eigentlich diese Sicherheit? Dass wir das wirklich so von Herzen sagen können. Und das hat Deo eigentlich auch schon thematisiert, aber das ist ein zentraler Gedanke in diesem Abschnitt. Jesus sagt hier, und darüber will ich als zweites mit euch reden, du bist ein geliebtes Kind deines himmlischen Vaters. Das ist die Botschaft, die Jesus an dich hat, wenn du sein Kind bist. Und darauf gründet eigentlich der ganze Abschnitt und eigentlich alles, was Jesus sagt über unsere Beziehung zu ihm und unsere Abhängigkeit zu ihm, liegt darin, dass wir einen Vater im Himmel haben. Und er hat es gelehrt in diesem berühmten Gebet, Vater unser im Himmel. Wer hat das nicht schon mitgebetet? Und ich möchte dich heute Morgen ganz direkt fragen, kannst du deinen Vater im Himmel wirklich Vater nennen? Kannst du Gott Vater nennen? Ich meine nicht, dass du das Vater unser mitbeten kannst, sondern ich meine, hast du wirklich von Herzen die Überzeugung, ich habe einen Vater im Himmel? Wenn du das nicht sagen kannst, dann kann ich dir sagen, das ist die größte Wahrheit und du verpasst das großartigste Geschenk, was damit einhergeht. Denn einen Vater im Himmel zu haben, nämlich den Gott, der das Himmel und Erde geschaffen hat, das ist das Größte, das ein Mensch über sich sagen kann. Und Jesus sagt es hier in diesem Abschnitt zweimal. Euer himmlischer Vater, Vers 26, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und Vers 32, denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass sie all dessen bedürft. Und wenn du dieses Vorrecht noch nicht in Anspruch nehmen konntest, weil du das irgendwie noch nicht begriffen hast, was heißt das, Vater, einen Vater im Himmel zu haben, dann kann ich dir sagen, dieses Angebot ist kein Angebot, das irgendetwas kostet. Dieses Angebot ist ein Angebot Gottes, das frei ist für jeden, der es annehmen will. Und das, was Jesus dann sagt, wenn du nämlich dann ein Kind Gottes bist, dann bist du wertvoll in Gottes Augen. Jesus sagt es, schaut die Vögel an, sie sind versorgt. Und dann sagt Jesus, seid ihr denn nicht viel wertvoller als sie? Das ist die Frage, willst du wertvoll sein in Gottes Augen? Wie kannst du überhaupt wertvoll werden? Oder wie können wir wertvoll werden, wenn wir noch nicht sein Kind sind? Diese Frage will ich beantworten. Ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der kein Kind Gottes ist. Aber das will ich sagen. Denn wenn Gott nicht dein Vater ist, was ist er dir dann? Das muss in aller Klarheit gesagt werden. Er ist dann dein Richter. Und dieser Richter wird dich behandeln ohne Gnade. In dem Evangelium von Johannes gibt es diesen wunderschönen Vers in 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, du brauchst nichts anderes tun, als an seinen Namen zu glauben. Johannes redet hier von Jesus und Jesus selbst ist gekommen, um Sünder zu retten. Das war seine Mission. Und dafür ist er sogar an einem Kreuz auf Golgatha gestorben. Und er hat einen Preis bezahlt, nämlich den Preis, dass er sein Leben gelassen hat. Und er hat es getan, damit du gerettet werden kannst. Und diese Rettung liegt für dich bereit, wenn du sie annehmen willst. Und dann bist du wertvoll, nicht weil du besonders erfolgreich bist, nicht weil du besonders toller Mensch bist, sondern warum bist du dann wertvoll? Weil Jesus selbst für dich alles bezahlt hat. Er hat sein Leben gegeben für dich. Deswegen sind wir wertvoll in Gottes Augen. Deswegen sind wir überhaupt Gottes Kinder. Und das ist das Größte und Schönste. Und darüber könnten wir eigentlich jubeln und uns darüber freuen. Und eines, Jesus sagt es hier, ist, finde ich, auch der größte Schwachsinn, den es gibt. Nämlich, sich als Christ oder sich als Kind Gottes zu bezeichnen und dann genauso zu handeln wie Menschen, die nicht Christen sind. Wie Menschen, die keinen Vater im Himmel haben. Und deswegen sagt er, darum sollt ihr euch nicht sorgen. Das machen Menschen, die keinen Vater im Himmel haben. Jesus sagt, häng doch dein Herz an Gott, vertraue ihm. Er will für uns sorgen, er will unsere Sicherheit sein und er will uns alles sein. Und dann hat Jesus noch in einem letzten Punkt, einem ganz bekannten Vers, etwas zu sagen, was so als Gegenprogramm zu deuten ist. Da ist einerseits das Sorgen, das wir nicht tun sollen, und dann ist da andererseits dieser ganz bekannte Vers, was sollen wir denn dann tun, Jesus? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch dies alles zufallen. Das ist der dritte Gedanke. Kümmere dich um Gottes Anliegen. Das ist der positive Aspekt, den Jesus hier sieht, wenn es um das Thema Sorgen geht. Mach dir die Sorge um Gottes Dinge zu deinem Wichtigsten. Und Oswald Sander sagte hierzu Folgendes: Wer die Sache Gottes zu seiner macht, wird erfahren, dass Gott seine Angelegenheiten zu den seinen macht. Und was ist Gottes Anliegen? Das Reich Gottes liegt Gott auf dem Herzen. Darum geht es eigentlich. Und Jesus sagt dir, mach Gott zu dem König in deinem Leben. Darf ich dich hier heute Morgen ganz direkt fragen, kümmerst du dich um Gottes Anliegen? Trachtest du nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit? Was heißt das überhaupt? Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Klar, im Vater unser beten wir, dein Reich komme. Aber wie trachten wir denn danach? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Wer die Bibel kennt, der weiß, Jesus spricht ganz viel vom Reich Gottes. Viel mehr als über die Gemeinde. Und alle Aussagen, die Jesus über das Reich Gottes macht, sind oft so unterschiedlich gefärbt. Und würden wir hier eine Studie machen, würden wir ganz unterschiedliche Dinge zutage fördern. Aber was meint Jesus hier? Ich glaube, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit können wir hier zusammenfassen als zwei Begriffe, die etwas ausdrücken von Gottes Herrschaft in dieser Welt. Gottes Ehre und seine Herrlichkeit, die müssen aufgerichtet werden, hier in einer Welt, die Gott nicht kennt und die ihn ablehnt. Und dort, wo Gott geliebt und wo Gott geehrt und wertgeschätzt wird, dort bricht Gottes Reich an. Und jetzt will ich dich noch einmal fragen, kümmerst du dich um das, um dieses Anliegen? Gott will geehrt und geliebt werden in dieser Welt und er will dich dazu gebrauchen, das zu fördern und das zu verwirklichen. Es kann sein, dass du einige Dienste tust in der Gemeinde und meinst, ja, ich trachte nach dem Reich Gottes, ich mache dieses und dieses in der Gemeinde. Aber wisst ihr was, Geschwister, es geht um so viel mehr. Die Frage ist, wie sieht dein Trachten nach dem Reich Gottes aus? Eins kann ich euch sagen, das Erntedankfest mit all den Erträgen der Landwirtschaft, mit all dem Guten, ist ein schönes Fest. Aber wisst ihr, Jesus hat von einer anderen Ernte gesprochen, die ihm so viel mehr auf dem Herzen liegt, als die Ernte, die wir dieses Jahr, diesen Herbst einfahren. Es ist die Ernte, von der er redet in Matthäus 9. Dort spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wisst ihr, das ist eine Ernte, an der sich der ganze Himmel erfreut. Und diese Ernte, die besteht aus vielen, vielen Menschen, die eines tun, nämlich Gott kennen und lieben lernen und ihm die Ehre geben. Diese Ernte hat nur einen Zweck, nämlich dass Gottes Reich sich vollständig erfüllt und dass ihm allein die Ehre gebührt. Und dazu rate ich uns, dass wir das zu unserer größten Sorge machen. diese Ernte. Jesus sagt, bittet, betet und seid selber bereit zu gehen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich wünsche uns das, dass wir aufhören mit dem Sorgen um unser kleines Reich und dass wir uns sorgen um Gottes herrliches und großes Reich. Und ich will jetzt auch zum Schluss kommen. Lasst uns wirklich in unserem Leben mit Gott rechnen. Er ist unser Vater und ihm dürfen wir alle Fragen unserer Zukunft, alle Fragen unseres täglichen Lebens anvertrauen. Er will eines, er will mit dabei sein. Er will mitgestalten, er will Antworten geben und er will, dass wir ihm vertrauen. Und er will, dass wir ohne Ängste allein an ihm hängen. Und er will, dass wir zuallererst sein Anliegen zu unserem Anliegen machen. Und dann werden all die anderen, die kleinen Probleme gelöst. Jesus sagt es, dies alles wird euch zufallen. Und deswegen noch einmal die drei Punkte. Sorge dich nicht, sondern glaube, du bist ein geliebtes Kind des himmlischen Vaters und kümmere dich doch um Gottes Anliegen. Amen.